Ich lese eine Botschaft, die Gott durch den Propheten Jesaja der ganzen Welt mitteilen wollte. Aus Jesaja 45, Verse 21 und 22. Verkündet's, bringt es vor. Ja, sie mögen sich miteinander beraten. Wer hat dies vorzeiten verlauten lassen? Oder wer hat es von Anfang her angekündigt? War ich es nicht, der Herr? Und sonst gibt es keinen anderen Gott, einen gerechten Gott und Erretter. Außer mir gibt es keinen. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde. Denn ich bin Gott und keiner sonst. Ja, mit dieser wunderbaren Botschaft begrüße ich euch ganz herzlich zum heutigen Familiengottesdienst. Wir freuen uns auf das, was die Bibel uns sagt, was Gott uns durch sein Wort sagen will, auch gerade durch das Beispiel wieder aus dem Propheten Daniel. Und wie wir hier gelesen haben, Gott ist es, der jeden Tag kennt, der Vergangenheit, der Gegenwart, der Zukunft. Für ihn gibt es keine Zeit. Er sieht alles auf einen Blick. Wie sollte er nicht ankündigen können, was geschehen wird? Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir in deinem Haus uns treffen dürfen. Und dein Haus ist nicht ein Haus, das aus Beton und Backsteinen gebaut ist, sondern es sind die Herzen der Menschen. Herr, das ist fast unfassbar für uns zu verstehen, aber wir glauben es von ganzem Herzen, weil das dein Wort es uns sagt. Du wohnst in den Herzen der Gläubigen. Und so dürfen wir uns freuen an deiner Gegenwart hier mitten unter uns. Du bist ein lebendiger Gott, der allmächtige Herr. Und in Jesus Christus dürfen wir auch dem himmlischen Vater ganz nahe kommen. Wir danken dir, treuer Herr, dass du uns heute begegnen willst, ermutigen willst, dass du uns erquicken und erfrischen willst, dass wir Zuversicht haben und weiter ganz allein an dir festhalten, auch was die Zukunft anbetrifft. Herr, auf dich vertrauen wir. Du bist unser Zufluchtsort. Danke, dass du ein jedes segnen willst und stärken und ermutigen. Amen. Ja, so lasst uns unsere Stimmen erheben und diesen Gott loben. O, lasst uns mit Jauchzen erheben. Das Lied 219. Ich habe diese Stelle vorgelesen aus Jesaja 45 und möchte noch eine Parallelstelle dazu lesen, ebenfalls aus dem Prophet Jesaja, Kapitel 8. Jesaja 8, dort ab Vers 9. Schließt euch zusammen, ihr Völker. Ihr werdet doch zerschmettert. Horcht auf, ihr alle in fernen Ländern. Rüstet euch, ihr werdet doch zerschmettert. Ja, rüstet euch, ihr werdet doch zerschmettert. Schmiedet einen Plan, es wird doch nichts daraus. Verabredet etwas, es wird doch nicht ausgeführt. Denn Gott ist mit uns. Denn so hat der Herr zu mir gesprochen, indem er mich fest bei der Hand fasste und mich davor warnte, auf dem Weg dieses Volkes oder dieser Welt zu gehen. Nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk oder diese Welt Verschwörung nennt. Und vor dem, was es fürchtet, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davor. Den Herrn der Heerscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und euer Schrecken. Was für gewaltige und aktuelle Worte, die der Prophet Jesaja hier weitergibt, die wir von Gott selber hören. Wie aktuell sind diese Worte? Wie sind doch über Jahre, Jahrzehnte wahrscheinlich Pläne geschmiedet worden, hinter den Kulissen. Und sie kommen jetzt mehr und mehr ans Licht und scheinen sich zu verwirklichen, diese Pläne dieser Welt, die sich einige Leute ausgedacht haben, wie man die Welt beherrschen kann, wie man doch noch zum Ziel kommen kann und sich höher setzen als Gott. Wie man doch noch dieses Ziel, einen Turm zu bauen, höher als Gott erreicht. Und doch bin ich so froh um solche Stellen, wo ganz eindeutig wir hören, Gott wird alle diese Pläne zum Scheitern bringen. Und wir sollten viel besser, als darauf zu achten und das zu suchen, sollten wir ihn, Gott, den Allmächtigen, fürchten. Es scheint so, als würde es wirklich super gut laufen im Moment für das vierte Tier, nicht wahr? Eines passt zum anderen. Da wird plötzlich dieser Mann, dieser jetzt King Charles III., kommt tatsächlich an diese Stelle. Einer der ganz zentralen Figuren in diesen Plänen gegen Gott. Es scheint ideal zu laufen für das vierte Tier. Aber wie können wir uns freuen über so eine Stelle, die sagt, ja, schließt euch nur zusammen. Ihr werdet ganz gewiss scheitern, sagt Gottes Wort. Und zu uns sagt Gott eben, fürchtet es nicht. Vertraut mir, fürchtet Gott und nicht das, was in dieser Welt geht. Und das wollen wir von ganzem Herzen tun, auf ihn schauen. Er ist unser Zufluchtsort, was auch immer passiert. Diese Welt wird ihren Lauf nehmen und wird noch viel Ungeheuerliches anrichten können. Aber für uns gelten andere Gesetze. Für uns gelten andere Gesetze. Den Herrn der Heerscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und euer Schrecken. Wir singen noch einmal zwei Lieder und dann freuen wir uns auf Daniel 2.
Ja, ich möchte auch noch mal beten mit uns. Ja, Herr Jesus, danke vielmals für all die Lieder, die wir schon dürfen singen, für das, was wir gehört haben aus deinem Wort. Danke, dürfen wir wissen, dass deine Pläne sich erfüllen werden, dass du letztendlich alles erfüllen wirst, was du schon vorausgesagt hast, dass nichts dich überraschen wird, was passiert in unserer Welt. Danke auch für den Einblick, den du uns immer wieder gegeben hast, auch in Zukunft, so auch in dem Kapitel, wo wir heute anschauen miteinander. Und danke auch für die Vorbilder, die wir sehen in der Bibel, wie auch das Vorbild von Daniel, wo wir auch heute wieder lernen könnten davon. So möchte ich dich bitten, dass du zu unseren Herzen redest, dass jedes einfach etwas mitnehmen darf, auch aus dieser Predigt heute Morgen. Amen. Ja, ich möchte wieder mit einer Frage einsteigen. Hast du auch schon mal etwas geträumt, das dich sehr beunruhigt hat? Vielleicht, wo du verschrocken bist darüber, wo du dich gefragt hast, was hat das zu bedeuten? Solche Träume können uns eine Zeit lang beschäftigen. Oft kann man auch nicht sofort wieder einschlafen, wenn man gerade so einen sehr schweren Traum gehabt hat. Und so einen Traum hat auch der mächtigste Mann der Welt gehabt zu der Zeit von Daniel. Und der Mann hat Nebukadnezar geheissen. Er war König von Babel, am Land, das die ganze Welt erobert hat und seit ein paar Jahren die ganze Welt regiert hat. Und durch das ist der Daniel als Teenager, vielleicht im Alter vom Lukas oder vom Silas, nach Babel verschleppt worden. Das war etwa 1000 Kilometer weg von zu Hause. Fern von seiner Familie, fern von den meisten von seinen Freunden, fern von seiner Religion, von seinem Glauben und so weiter. Der Daniel hätte sollen in dem System Babel umerzogen werden. Er hätte sollen so werden wie alle anderen Männer in Babel. Aber der Daniel hat sich etwas in seinem Herz ganz fest vorgenommen. Er hat wollen seinem Gott treu sein. Er hat sich nicht wollen verunreinigen mit dem, was das babylonische Reich ihm angeboten hat. Das hat er sich im Herz vorgenommen. Und Gott hat ihn belohnt dafür. Er ist weiser geworden als alle anderen weisen Männer von Babel. Es heisst sogar, dass der Daniel und seine Freunde 10-mal gescheiter oder klüger sind als alle weisen Männer von Babel. Und unterdessen ist der Daniel nochmal 3 Jahre älter geworden, also immer noch sehr ein junger Mann, vielleicht gegen die 20. Er hat gerade seine Ausbildung abgeschlossen und hat offiziell als Weise von Babel gegolten. Und in dieser Zeit hat sich die Geschichte ereignet, die wir jetzt hören werden. Wir sehen darin 2 wichtige Themen, die sind auch auf dem Blatt drauf, die ihr bekommen habt. Das erste ist das Vorbild von Daniel, das wir hier anschauen wollen. Und das zweite ist eine Übersicht über die ganze Weltgeschichte aus Gottes Sicht. Aber eben, wie ich gesagt habe, alles hat mit dem König Nebukadnezar angefangen. Er hat so einen Traum gehabt, der ihn einfach beunruhigt und verschreckt hat. So fest, dass er nicht mehr hat einschlafen konnte. In Daniel 2, Vers 29 steht, dass er sich Sorgen um die Zukunft gemacht hat. Um das, was nach ihm und nach seinem Reich kommen wird. Das hat den Nebukadnezar beschäftigt. Und das, obwohl sein Reich erst ganz am Anfang war. Vielleicht hat er Angst gehabt, es könnte etwas Schlimmes passieren. Auf diesem Bild sehen wir, was der Daniel geträumt hat. Was er gesehen hat, ein grosses Bild aus verschiedenen Materialien und ein Stein, der auf die Füße vom Bild gefallen ist und es zerstört hat. Und was hat er da, wo er durch diesen Traum so beunruhigt war? Er hat sofort alle Traumdeuter, alle Zauberer und alle Wahrsager zu sich rufen lassen. Was hat man damals so gemacht? Sicher haben sie ihm helfen können. Wenn nicht sie, wer hätte dann sonst diesen Traum erklären können? Aber der König Nebukadnezar hat etwas gedacht. Er hat gedacht, ich will ganz sicher sein, dass die gescheiden Männer mich nicht betrügen. Darum sollen sie ihm zuerst sagen, was er überhaupt geträumt hat. Und wenn sie das können, dann hat er auch wissen, sicher sein, dass sie auch die Bedeutung von seinem Traum richtig sagen können. Und darum hat er zu ihnen gesagt, ich habe etwas geträumt und mein Innerste ist beunruhigt darüber, bis ich den Traum verstehe. Ich muss wissen, was er bedeutet, damit ich wieder Ruhe finde. Und was haben auch die gescheiden Männer gesagt? Natürlich, das würden wir alle sagen. O König, erzähl uns doch deinen Traum, dann wollen wir dir sagen, was er bedeutet. Aber der König hat das nicht wollen. Er hat gesagt, mein Entschluss ist unwiderruflich. Ihr müsst mir erzählen, was ich geträumt habe und was der Traum bedeutet. Beides. Und wenn ihr es nicht könnt, dann werde ich euch töten lassen und eure Häuser lasse ich zu Schutthaufen machen. Aber wenn ihr mir den Traum sagen könnt und seine Bedeutung, dann werde ich euch viel Geschenke geben und euch im ganzen Land ehren. Also einerseits hat er ihnen gedroht, dass etwas Schlimmes passiert, wenn sie es nicht machen. Andererseits hat er ihnen versprochen, ihr kommt eine grosse Belohnung über. Und so ist das eine Zeit lang hin und her gegangen. Die weisen Männer haben den König immer wieder aufgefordert, erzähl uns doch deinen Traum. Sie haben grosse Angst gehabt vor dem Zorn vom König. Und der König hat gesagt, ihr wollt nur Zeit gewinnen. Er hat befürchtet, dass seine weisen Männer ihn täuschen wollen. Ich lese uns das vor, direkt aus der Bibel, was der Daniel gesagt hat, was der König Nebukadnezar gesagt hat in Daniel 2, Vers 9. Da sagt er, wenn ihr mir den Traum nicht mitteilt, so bleibt für euch nur ein Urteil. Denn ihr habt euch vorgenommen, lügenhafte und trügerische Worte vor mir zu reden, bis sich die Zeiten ändern. Darum sagt mir den Traum, damit ich weiß, dass ihr mir auch die Deutung verkünden könnt. Also Nebukadnezar, sein Entscheid ist festgestanden. Entweder sie könnten den Traum erzählen und deuten, oder er würde sie alle umbringen lassen. Aber was der König verlangt hat, das ist unmöglich. Kein Mensch hätte das können. Auch nicht die gescheitsten Menschen von Babel. Sogar wenn sie den Traum hätten können deuten, ohne zu wissen, was der König träumt hat, wie hätten sie das können erklären? Also die Weisen sind mit ihrem Latein am Ende gewesen, kann man so sagen. Sie haben nur können sagen, dass das kein Mensch tun könnte, das, was der König verlangt hat. Außer Götter, die nicht bei den Menschen wohnen, haben sie gesagt. Und auf eine Art haben sie auch recht gehabt. Kein Mensch hat das können tun, was der König verlangt hat. Aber sie haben den wahren Gott nicht gekannt. Er kann Geheimnisse offenbaren. Aber Götzen, die Menschen gemacht haben, die haben wirklich nichts genützt. Sie haben nicht können helfen. Also alles, was der Mensch sich darauf verlässt, das kann ihm nichts über die Zukunft sagen. Und das gilt heute noch. Viele Menschen suchen nach Antworten. Wohin steuert die Welt? Was passiert nur alles noch? Sie sind beunruhigt. Macht ihnen Sorgen, was kommt. Es raubt ihnen vielleicht sogar den Schlaf. Sie suchen überall. Aber alles Geld, aller Okkultismus, alles Horoskop, alle Wissenschaft, alles menschliche Wissen oder alle menschlichen Meinungen können uns nicht helfen, die Zukunft zu verstehen oder zu wissen. Es gibt nur einen, der die Antwort weiss. Und er offenbart sie uns, wenn wir ihn bitten darum. Wir wollen zwei Stellen aus dem Jesaja lesen. Schön, dass wir heute schon aus dem Jesaja gehört haben. Ich möchte auch ab und zu etwas aus dem Jesaja noch erzählen. Jesaja 41, Vers 22 und 23. Da redet Gott über den Götzendienst, wie wenig das der eben nützt. Und er sagt, sie mögen sie herbeischaffen und uns verkünden, was sich ereignen wird. Das Frühere, was ist es? Verkündet es, so wollen wir es bedenken und dessen Ausgang erkennen. Oder lasst uns hören, was kommen wird. Verkündet, was in Zukunft geschehen wird. So werden wir erkennen, dass ihr Götter seid. Ja, tut doch etwas Gutes oder Böses, so werden wir uns verwundert anschauen und es miteinander betrachten. Also kein Götz und auch kein Mensch kennt Zukunft. Und dann blättern wir ein bisschen weiter, Jesaja 46, Vers 10. Das sagt Gott. Er sagt, ich verkündige von Anfang an das Ende. Und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist, ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Also der Herr kennt Zukunft bereits von Anfang an und es braucht das Verstehen, dass alle menschliche Weisheit versagt hat, bevor die göttliche Weisheit ins Spiel kommt, bevor er reden kann. Und das ist auch wichtig. Gott offenbart seine Weisheit nicht besonders gescheiden auf dieser Welt, sondern seinen Kindern, die allein auf ihn vertrauen. Und so war es auch in dieser Geschichte. Aber eben, der König Nebukadnezar, er ist so verrückt worden über das alles, dass er den Befehl gegeben hat, die Männer sofort umzubringen. Und in seinem Zorn hat er sogar noch weit über das Ziel ausgeschossen. Er hat nicht nur sie wollen umbringen, sondern alle weisen Männer von Babel. Er hat damit den obersten Scharfrichter beauftragt, also einen Berufskiller, könnte man sagen. Und es war ganz ein dummer und ein ungerechter Befehl gewesen. Aber wir sehen, wie grausam, wie unberechenbar der König Nebukadnezar war. Und damit ist auch Daniel ins Spiel gekommen. Er hat ja seit ganz kurzer Zeit auch zu diesen Weisen gehört. Und darum hätte auch er getötet werden sollen. Obwohl Daniel nichts Verkehrtes gemacht hat, obwohl er Gott treu war, obwohl er gerecht war, ist er jetzt in die schwierige Situation gekommen und ist in Lebensgefahr gestanden. Und jetzt kommen wir zu dem Blatt. Genau in dieser grossen Gefahr hat sich Daniel sein Glaube eben wunderbar bewährt. Und wir kommen zu der Frage, die wir uns stellen wollen, wie hat sich der Glaube von Daniel im Kapitel 2 bewährt? Also der oberste Scharfrichter vom König, er hat Arioch geheissen, er ist vor dem Daniel gestanden und hat auch ihn wollen töten, wie es sein Job war. Aber der Daniel ist ganz ruhig geblieben. Er hat mit klugen Worten zum Arioch geredet und hat ihn gefragt, warum der strenge Befehl vom König ausgesprochen worden ist. Und der Arioch hat ihm erklärt, wie es dazu gekommen ist. Offenbar hat Daniel den Arioch dann gebeten um eine Audienz beim König. Und so ist Daniel vor den König Nebukadnezar gebracht worden. Und da lese ich uns Daniel 2, Vers 16, das ist dann auch gerade die Antwort auf die erste Linie, die wir hier haben. Daniel 2, Vers 16. Daniel aber ging hinein und bat den König, ihm eine Frist zu gewähren, damit er dem König die Deutung verkünden könne. Also der Daniel ist zum König gegangen und hat ihn gebeten um eine Frist. Aber er hat nicht nur um eine Frist gebeten, er hat noch mehr gesagt. Er hat gesagt, damit er am König nach dieser Frist sagen wird, was der Traum zu bedeuten hat. Also er war sich ganz sicher gewesen, nach dieser Frist kann ich das dem König sagen. Und der König hat auf Daniel seinen Vorschlag gehört. Wenigstens einer von seinen weisen Männern hat ihm eine Antwort versprochen. Auch wenn es nur ein Teenager war und erst noch ein Fremder aus dem Ausland. Aber diese Forderung drückt Daniel seinen Glauben aus. Kein Mensch konnte helfen, aber sein Gott würde ihm den Traum und die Deutung offenbaren. Und das hat Daniel einfach zack, bumm, rausgesagt, so wird es sein. Also das Unmögliche wird möglich. Und der Grund für den Mut, den Daniel hatte, war nicht, weil er dachte, ich bin so gescheit, sondern sein Gottvertrauen. Sein Gott würde ihm helfen. Er hat geredet, als ob es bereits eine Realität wäre, ohne Zweifel. Und Daniel hat das nur machen, weil er mit Gottes Hilfe gerechnet hat. Und das wollen wir lernen, mit Gottes Hilfe zu rechnen, auch in unserem Alltag, Gott alles zuzutrauen. Das, wo wir an unsere Grenzen kommen. Dann wollen wir Verse 17 und 18 lesen. Das ist dann das zweite Feld, das wir ausfüllen können. Daniel 2, Vers 17 und 18. Darauf zog sich Daniel in sein Haus zurück und teilte die Sache seinen Gefährten mit, Hanania, Misael und Asaria, damit sie von dem Gott des Himmels Erbarmen erflehen möchten, wegen dieses Geheimnisses, damit nicht Daniel und seine Gefährten samt den übrigen Weisen von Babel umkämen. Also der Daniel hat zu seinen Freunden gesagt, wir müssen Gott bitten, dass er uns gnädig ist, dass er uns den Traum und seine Bedeutung offenbart. Und wenn es Gott nicht macht, dann müssen wir alle sterben. Und da sehen wir, warum der Daniel so hat können reden vor dem König. Er hat nicht einfach Zeit gewinnen. Nein, er hat sich zurückgezogen in sein Zuhause und er hat ganz intensiv gebetet um Gottes Hilfe. Er hat gewusst, nur Gott kann helfen. Nur er hat ihn und die anderen Weisen vor dem Tod können schützen. Und darum hat er Gott zuallererst um sein Erbarmen, um sein Mitleid gebeten. Und dann hat er Gott gebeten, dass er ihm zeigt, was der König geträumt hat. Der Daniel selber hat ja keine Ahnung gehabt, was der König geträumt hat. Aber sein Gott hat es ihm zeigen. Und so gehören Glaube und Gebet untrennbar zusammen. Also Männer und Frauen vom Glauben sind immer auch Männer und Frauen vom Gebet. Und Daniel ist das geblieben bis in sein höheres Alter rein. Weil im Gebet drücken wir aus, ich bin abhängig von der Hilfe von Gott. Ich brauche das Erbarmen von Gott. Wir drücken aus, ich vertraue nicht auf mich selber, sondern auf Gott. Er kann das tun, was ich nicht kann. Und durch das Gebet kommen wir auch Einsicht über in Gottes Gedanken. So ist es um Daniel gegangen. Und noch etwas Wichtiges habe ich uns unterschlagen. Der Daniel hat nicht allein gebetet, sondern er hat sein Anliegen mit seinen Freunden geteilt. Und das ist ganz wichtig, dass wir gute Freunde haben, wo wir uns eins machen können mit ihnen im Gebet. Bereits als junge Menschen. Der Daniel war wahrscheinlich um 20. Und für das ist besonders auch gemeint da. Es macht einen Unterschied, wenn wir nicht miteinander teilen und einmütig zusammen beten. Also der Daniel hat die Stärke gebraucht durch seine Brüder im Gebet und wir brauchen sie genauso. Und wir finden übrigens in der Bibel ein wunderbares Versprechen, wenn wir das machen. Der Herr Jesus hat das gesagt in Matthäus 18, Vers 19. Dort sagt er, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen, über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Und was ich auch schön gefunden habe, die vier Männer, sie haben nicht nur für sich selber gebetet, sondern auch um Erbarmen für die Weisen von Babel. Auch das ist wichtig. Das Gebet, dass auch Ungläubige errettet werden vor dem Gericht, wo auf sie gewartet hat. Und was hat Gott gemacht? Er hat in einer nächtlichen Vision das Geheimnis enthüllt, also den Inhalt und die Bedeutung vom Traum. Es steht, dass es ein Geheimnis war. Ein Geheimnis ist eine Wahrheit, die ganz verborgen war, die nur Gott kennt und wo er einfach denen enthüllt, die ihn darum bittet. Und das ist interessant. Im Kapitel 1 steht, dass Gott an Daniel die Gabe gegeben hat, Träume zu verstehen. Aber er musste darum beten, dass die Gabe auch wirksam geworden ist. Also Gaben, die wir haben, werden durch Gebet wirksam. Also können wir sagen, wenn wir das zusammenfassen, die Grundlage war Daniel seine Not. Und in seiner grössten Not hat er Gott angerufen. Und Gott hat Daniel sein Gebet erhört. Es geht nicht immer so schnell, wie es beim Daniel gegangen ist. Er hat in der gleichen Nacht eine Antwort bekommen. Es geht auch nicht immer genau so, wie wir es denken. Aber immer kommt Gottes Antwort rechtzeitig. Und vielleicht kennst du auch so ausweglose Situationen. Wie wichtig ist es denn, dass wir in unserer Not uns an Gott wenden? Dass wir vielleicht auch zusammen mit anderen, mit den Eltern, Brüdern, Schwestern, Geschwistern in der Gemeinde beten. Dann ist seine Hilfe nicht fern, auch in der Not, die wir erleben. Und eben, Daniel ist in der Nacht das Geheimnis offenbart worden und dann ist er sofort zum König gerannt und hat ihm es erzählt. Das würden wir zumindest erwarten. Wahrscheinlich hätte ich so gehandelt, aber der Daniel hat etwas anderes gemacht und auch das zeichnet der Daniel aus. Ich lese uns die Verse 19 bis 23, das ist der dritte Punkt, wo der Daniel unser Vorbild ist. Hierauf wurde dem Daniel in einem Gesicht bei Nacht das Geheimnis geoffenbart. Da pries Daniel den Gott des Himmels. Daniel begann und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn sein ist beides, Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Dir, dem Gott meiner Väter, sage ich Lob und Dank, dass du mir Weisheit und Kraft verliehen und mich jetzt wissen lassen hast, was wir von dir erbeten haben. Denn die Sache des Königs hast du uns wissen lassen. Also was hat Daniel als erstes gemacht? Er hat Gott gelobt und hat ihm gedankt für die Gebetserhörung. Obwohl die Todesgefahr noch nicht vorbei war. Und Daniel ist es immer zuerst darum gegangen, Gott zu ehren und zu loben. Er hat gesagt, Gott hat alle Weisheit und alle Macht. Kein Mensch kann Weisheit und Macht für sich beanspruchen. Alle Weisheit gehört Gott. Und er ist nicht nur der Besitzer der Weisheit, hat Daniel gesagt. Er ist auch der Geber der Weisheit, für die ihn bittet darum. Und auf diese Weisheit kann sich kein Mensch etwas einbilden. Der Daniel hat gesagt, dass Gott offenbart, was verborgen ist. Er offenbart auch die Zukunft. Er enthüllt die Zukunft. Das, was kein Mensch wissen kann. Und er hat gesagt, dass auch alle Macht von Gott kommt. Er bestimmt sogar über die grossen Weltreiche. Er verleiht Könige die Macht. Er legt fest, wann sie an die Macht kommen, wie lange sie herrschen und wann es fertig ist. Und wie dumm ist der Mensch, wenn er denkt, er hat das in seiner eigenen Hand. Der Herr hat festgelegt im Voraus, wie lange das babylonische Reich dauert, schon bevor es überhaupt an die Macht gekommen ist. Er hat festgelegt, wer nachher kommt. Er hat den Kyrus 150 Jahre vor seiner Herrschaft beim Namen genannt als König. Er legt auch fest, wenn der Herr Jesus sein Reich aufrichten wird. Er legt alle Zeiten fest, er weiss es. Und so sollen die Gebetserhörungen uns immer wieder dahin führen, dass wir den Namen Gottes loben, dass sein Name verherrlicht wird. In Psalm 50, Vers 21 steht, wer Dank opfert, der ehrt mich. Ja, und jetzt Hand aufs Herz. Wie oft vergessen wir das Lob Gottes, wenn wir eine Gebetserhörung erlebt haben? Oder vielleicht muss ich nur von mir reden. Wie oft bitte ich Gott um Hilfe? Und wenn er hilft, dann renne ich sofort wieder in die Arbeit hinein. Oder noch schlimmer, ich lobe mich vielleicht sogar selber für das Ergebnis der Gebetserhörung. Wo der Herr Jesus 10 aussätzige Männer geheilt hat, ist ein einziger zurückgekommen und hat ihm Danke gesagt. Also man sieht da die Haltung der Dankbarkeit, die ist leider sehr selten zu finden. Das ist mit Sicherheit auch heute noch so. Und dann ist der Daniel zum Arioch gelaufen, zu dem Scharfrichter vom König Nebukadnezar. Wir kommen zum Vers 24 und einem weiteren Punkt, wo der Daniel unser Vorbild ist drin. Daraufhin ging Daniel zu Arioch, den der König beauftragt hatte, die Weisen von Babel umzubringen. Er nahm ihn beiseite und sprach zu ihm, bringe die Weisen von Babel nicht um, führe mich vor dem König, so will ich ihm die Deutung verkünden. Also der Daniel hat Erbarmen gehabt mit den Weisen von Babel. Er hat zum Arioch gesagt, töte sie nicht. Vielleicht hätte es für Daniel seine Karriere ganz gut können sein, wenn sie weg gewesen wären. Sie haben ja Daniel auch überhaupt in diese Situation hineingebracht. Außerdem sind es Götzendiener gewesen. Später sind genau die weisen Männer von Babel immer wieder eifersüchtig gewesen auf ihn und auf seine Freunde. Sie sind es gewesen, die Weisen von Babel, die Daniel seine Freunde verklagt haben und später in den Feuerofen gebracht haben. Wäre es nicht gut gewesen, wenn Daniel sie im Tod ausgeliefert hätte. Aber Daniel hat nur ihr Bestes willen. Er hat sogar ihr Leben gerettet. Und da ist Daniel uns ein Vorbild, eben das herzliche Erbarmen zu haben für verlorene Menschen, sogar für seine Feinde, hat er gebeten. Und dann hat Daniel verlangt, dass man ihn vor den König führt. Und der Arioch ist gegangen zum König, er hat aber ganz anders reagiert als der Daniel. Der Arioch hat gesagt, ich habe einen Mann gefunden, der dem König deutlich verkünden wird. Er hat vielleicht gehofft, er käme eine Belohnung über, weil er jemanden gefunden hat, der das kann. Und so ist der Daniel vor dem König gestanden. Kann ich uns noch das Bild unterschlagen? Da sehen wir den Daniel, wie er mit seinen Freunden am Betten ist. Und da der Daniel vor dem König. Junger Mann steht vor dem König. Und der Nebukadnezar hat ihn gefragt, kannst du mir wirklich sagen, was ich geträumt habe und was der Traum zu bedeuten hat? Und das war jetzt auch wieder nicht ganz einfach gewesen, wenn wir uns überlegen, wie es dem Daniel gegangen ist. Er konnte sagen, jawohl, ich kann das. Damit hat er sich in eine gute Position gebracht. Also er hat viel Reichtum und Ehre bekommen. Und das ist immer eine Versuchung für jeden Mensch. Aber das Wort Gottes warnt uns davor, eher bei den Menschen zu suchen, anstatt bei Gott. Und es warnt uns davor, Schätze auf dieser Erde anzuhäufen, anstatt Schätze im Himmel zu sammeln. Und darum hat Daniel auch anders geantwortet, als ich es jetzt gerade gesagt habe. Wir lesen das in den Versen 27 bis 30. Es ist immer noch die Frage, worin uns Daniel ein Vorbild ist. Daniel antwortete vor dem König und sprach, das Geheimnis, nach dem der König fragt, können Weise, Wahrsager, Traumdeuter oder Zeichendeuter dem König nicht verkünden. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Der hat den König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll. Mit deinem Traum und den Gesichten deines Hauptes auf deinem Lager verhielt es sich so. Dir, o König, stiegen auf deinem Lager Gedanken darüber auf, was nach diesem geschehen werde. Und da hat dir der, welcher die Geheimnisse offenbart, mitgeteilt, was geschehen wird. Mir aber ist dieses Geheimnis nicht durch eine Weisheit, die ich vor allen Lebenden voraus hätte, geoffenbart worden, sondern damit dem König die Deutung bekannt gemacht werde. Und du erfährst, was dein Herz zu wissen wünscht. Also der Daniel hat kein Lob, kein Ehr und kein Wohlstand für sich wollen haben. Er hat betont, dass er das Wissen nicht sich selber verdankt hat. Der Daniel ist nicht gescheiter gewesen als die Weisen von Babel. Aber Gott hat dem König offenbaren, was der hat wissen wollte. Und er hat den Daniel dazu gebraucht. Und so können wir vom Daniel lernen, dass er eben Gott geehrt hat. Sogar vor dem König, also auch vor den Menschen. Er hat gesagt, bei den Menschen ist es unmöglich. Aber es gibt einen Gott im Himmel. Er kann. Nicht der Daniel, sondern sein Gott hat Geheimnis können enthüllen. Also der Daniel hat nicht über sich selber geredet, sondern über Gott. Er hat keine Ehre angenommen für das, was Gott ihm geschenkt hat. Und ich habe mich auch da gefragt, wie oft rede ich über mich und über mein Können, anstatt über meinen Gott und über sein Handeln? Wie oft handle ich wie der Arioch? Ich habe gefunden, anstatt wie der Daniel. Es gibt einen Gott, der kann. Treue Männer Gottes sagen immer, nicht ich, sondern er. Nicht mir sagt er, sondern Gott. So können wir sagen, dass der Daniel Gott geehrt hat im Gebet und vor den Menschen. Ich möchte mit uns den ersten Lernvers anschauen. Er steht im Psalm 50, Vers 15. Psalm 50, Vers 15, der steht auf dem Blatt. Da ladet Gott uns ein. Und rufe mich an am Tag der Not. So will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Ist das nicht genau das, was Daniel erlebt hat? Er hat Gott angerufen, als er in Not war. Und der Herr hat ihn errettet. Und Daniel hat Gott geehrt im Gebet und vor den Menschen. Wir wollen probieren, den Vers miteinander auswendig aufzusagen. Jemand hat mal gesagt, das sei wie die Telefonnummer von Gott, 5015, Psalm 50, Vers 15. Du uns die einzelnen Teile aufsagen und dann wollen wir es probieren, auch miteinander zu sagen. Und rufe mich an am Tag der Not. Miteinander. Und rufe mich an am Tag der Not. So will ich dich erretten. So will ich dich erretten. Und du sollst mich ehren. Und du sollst mich ehren. Jetzt lese ich nochmal den ganzen Vers und dann probieren wir es miteinander zu sagen. Und rufe mich an am Tag der Not. So will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Und rufe mich an am Tag der Not. So will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Stehen wir doch kurz auf und singen dazwischen die Strophe 1 vom Lied 147. Ja, ich glaube, Gott hört Gebet. Das können wir sicher gerade auch a cappella singen. Oder willst du es begleiten? Einfach die Strophe 1 vom Lied 147. Ja, ich glaube, Gott hört Gebet. Ja, es ist noch ein Ziel offen vom Vorbild von Daniel, wie er seinen Glauben bewiesen hat. Und das steht im Vers 49. Das ist nachdem der Daniel den Traum gedeutet hat. Da hat der König dem Daniel ganz viel Ehre und Geschenke gegeben. Und er hat ihm eine höhere Position angeboten. Und dann steht im Vers 49. Daniel aber erbat sich vom König, dass er Sadrach, Mesach und Abednego über die Verwaltung der Provinz Babel einsetzte. Daniel aber blieb am Hof des Königs. Also Daniel ist die höchste Position angeboten worden. Und was hat er gemacht? Er hat den König gebeten, dass er seinen drei Freunden die Verwaltung der Provinz Babel übergeben hat. Also er war bereit, seinen Lohn und seine Position zu teilen. Statt alles für sich zu beanspruchen, ist es ihm wichtig gewesen, dass andere auch Anteil haben dürfen an diesen Segnungen. Und auch wir sollen die selbstlose Haltung von Daniel üben, anderen Anteil geben am Guten, wo wir dank Gottes Hilfe auch bekommen haben. Und jetzt haben wir noch gar nichts über Nebukadnezar seinen Traum gesagt. Aber um das soll es jetzt im zweiten Teil der Predigt gehen. Vor allem geht es um die Frage, was der Traum vom Standbild bedeutet. Der Nebukadnezar hat ja gemäss Vers 29 wollen wissen, was nach seiner Zeit passieren wird. Wird sein Reich bestehen bleiben? Wie lange wird es bestehen bleiben? Über das hat er nachgedacht. Und Gott hat dem Nebukadnezar bekannt machen, was er in seinem Innersten hat wissen. Er hat ihm aber nicht nur das gesagt, was nach ihm kommen wird, sondern noch viel mehr. Er hat ihm erzählt, was in den nächsten 2600 Jahren mit allen Königreichen auf dieser Welt passieren wird. Und mehr noch, anhand von Daniel 2 kann jeder Mensch, wo je gelebt hat, die Geschichte von der Menschheit bis zum Ende erkennen, wenn er das möchte. Er könnte die ganze Zeit von den Heiden sehen, den Anfang, das Ende und was dazwischen liegt. Und nur Gott kennt die Zukunft. Und er kennt sie nicht nur, er hat uns sogar viel darüber erzählt. Und dabei ist es Gott eindeutig vor allem um das gegangen, was am Ende der Tage sein soll. Der Daniel hat es im Vers 28 gesagt, der Nebukadnezar soll wissen, was am Ende der Tage passieren wird. Der Ausdruck Ende der Tage, der kommt in den Propheten sehr oft vor. Gemeint ist das Ende der Herrschaft der Menschen, wenn Gott ihnen die Herrschaft wegnimmt und sie am Herr Jesus übergeben wird. Das wird am Ende der Tage passieren und das ist noch zukünftig. Darum hat sich der Traum vom Nebukadnezar noch nicht vollständig erfüllt. Das ist wichtig, dass wir das wissen. Das Thema war nicht das Standbild, sondern das, was am Ende der Tage passieren wird. Und auch wichtig ist, dass wir wissen, dass der Fokus in Daniel 2 nicht zuerst auf Israel liegt, sondern auf den Nationen. Also es ist Nebukadnezar, der ein Heid war, aus den Nationen, ist Gottes Zeitplan für die Heidenvölker offenbart worden. Und dann hat Daniel am König erzählt, was er geträumt hat. Der König hat eine gigantisch grosse Statue gesehen. Sie hat an einem Mensch geglichen. Sie hat außergewöhnlich hell glänzt. Ihr Anblick war gleichzeitig beeindruckend, aber auch angstmachend. Der Kopf war aus Gold, der Oberkörper aus Silber, der Bauch und die Lenden aus Bronze, der Oberschenkel aus Eisen und die Füße aus einem Gemisch von Eisen und Ton. Und während der Nebukadnezar im Traum das Bild angeschaut hat, hat sich ein Stein gelöst. Ohne menschliche Hilfe ist er von oben runtergekommen. Der Stein ist aufs Standbild zugerollt und hat genau die Füße getroffen. Und durch das sind die Füße, aber auch alle anderen Körperteile aus Eisen, Erz, Silber und Gold sind zermalmt worden. Und das, was übrig geblieben ist, war nur noch Staub gewesen. Und der Staub ist wie Spreu vom Wind verweht worden, bis nichts mehr davon übrig geblieben ist. Das ganze so herrliche Standbild war nicht mehr zu sehen gewesen. Aber aus dem geheimnisvollen Stein ist ein grosser Berg geworden, der die ganze Welt erfüllt hat. Das ist es, was der Nebukadnezar in seinem Traum gesehen hat. Und wir merken rasch, dass der Traum selber noch keinen Sinn ergibt. Es hat eine Erklärung dazu gebraucht, darum war der Nebukadnezar auch so aufgeregt. Aber für den Nebukadnezar war es wichtig, dass Daniel ihm den Traum erzählen konnte. So hat er wissen, dass auch die Deutung sicher stimmen wird. Und jetzt hat Daniel dem König auch Bedeutung mitteilen. Jetzt kommen wir dann zum unteren Teil vom Blatt. Das werden wir jetzt dann anschauen. Wie bereits gesagt, hat Gott dem König Nebukadnezar die ganze Geschichte der Heidenvölker vom Anfang bis zum Ende aufzeigen. Und ich möchte zuerst sagen, für was das Standbild eben steht. Es ist ein Bild für die ganze Zeit der Heiden. Und die Zeit beinhaltet 4 Weltreiche bis zum Wiederkommen vom Herr Jesus. Und das ist wichtig, dass wir das wissen. Bis zu der Zeit vom Nebukadnezar ist es aus Gottes Sicht um die Geschichte von Israel gegangen. Gott hat in Jerusalem gewohnt und Israel hat nach Gottes Plan soll das oberste von allen Völkern sein. Aber Israel als Nation und vor allem seine menschlichen Könige haben versagt in dem, in dieser Aufgabe. Und darum ist Israel auf die Seite gestellt worden. Und das ist so passiert, dass die Herrlichkeit Gottes aus dem Tempel rausgegangen ist. Und dann hat der Nebukadnezar den Tempel zerstört, also den Ort, wo Gott gegenwärtig war auf dieser Erde. Und damit hat die Zeit der Heiden angefangen. Und es ist interessant, dass wir gerade im Lukas 21 sind in der Predigt, weil dort kommt der Begriff vor, die Zeiten der Heiden. Dort steht, dass Jerusalem zertreten wird, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Und das Volk Israel ist seit dem Nebukadnezar nie mehr unter der Herrschaft von einem König von Israel gestanden. Dafür praktisch immer unter der Herrschaft von Heidenvölkern. Und das wird so bleiben, bis der Herr Jesus als König über Israel regieren wird. Und darum hat mit dem Nebukadnezar eigentlich das Standbild angefangen. Die Zeit der Heiden. Und jetzt wollen wir die Bedeutung vom Traum Schritt für Schritt miteinander erarbeiten. Wir lesen zuerst Verse 37 und 38. Da sagte Daniel zum Nebukadnezar: Du, o König, bist ein König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht, die Stärke und die Ehre gegeben hat. Und überall, wo Menschenkinder wohnen, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gemacht. Du bist das Haupt aus Gold. Also das ist jetzt ziemlich einfach zu erklären, oder? Der Text sagt selber, dass der Nebukadnezar und sein babylonisches Reichshaupt aus Gold gewesen sind. Der Nebukadnezar ist quasi das Haupt von allen Heidenvölkern gewesen, könnte man sagen. Und dann haben wir auch gelesen, wer am Nebukadnezar die Königsherrschaft, seine Macht und Stärke und Ehre gegeben hat. Es war Gott selber gewesen. Der Luther übersetzt, dass Gott die Sachen verliehen hat, also ausgelehnt, dass der Nebukadnezar damit handeln soll und ihm Rechenschaft abgibt darüber. Also Gott hat den Nebukadnezar zum Herrscher über alle Menschen und Tiere gemacht. Und das ist etwas, was die meisten menschlichen Könige, Weltbeherrscher nicht erkannt haben. Sie schreiben ihre Macht ihrem eigenen Verdienst zu, vielleicht noch ihrer Abstammung. Und sie missbrauchen die Macht, die Gott ihnen ausgelehnt hat. Und auch die Ehre, die sie bekommen haben, wird missbraucht. Einige haben sich verehren lassen, bis zur Anbetung von Kaiser. Auch der Nebukadnezar war nicht anders gewesen. Er hat das Bild aufgerichtet, das wir anbeten mussten. Aber eben, er ist das Haupt aus Gold. Das waren ja schon mal gute Nachrichten für den Nebukadnezar. Das zu hören hat ihm sicher gefallen. Weniger gefallen hat ihm vermutlich das, was dann im Vers 39 kommen wird. Vers 39 steht: Nach dir aber wird ein anderes Reich aufkommen, geringer als du. Und ein nachfolgendes drittes Königreich, das Eherne, wird über die ganze Erde herrschen. Also nach dem Nebukadnezar, seinem Reich, soll ein anderes Reich aufkommen. Babels Herrschaft hat nur gerade 70 Jahre gedauert. Oder anders gesagt, genau 3 Generationen lang. Und interessant ist, dass der Jeremia das vorausgesagt hat, beides, dass es 70 Jahre wird dauern und dass es 3 Generationen beinhaltet. Die Geschichte hat das Wort Gottes bestätigt. Gott bestimmt im Voraus, wie lange das babylonische Reich herrschen würde. Und das Wort Gottes hat sogar im Voraus gewusst, wer am Nebukadnezar sein Reich beenden wird. Im Jesaja 13, dort werden die Meder genannt. Sie werden die Herrschaft von Babel stürzen und beenden. Jesaja hat das gezeigt, bevor Babel überhaupt an der Weltmacht war. Da hat er schon gewusst, Babel wird an die Weltmacht kommen und die Meder werden das wieder beenden. Und so ist das andere Reich gekommen. Gemeint ist damit das Medo-Persische Reich. Medien und Persien. Es waren 2 Seiten, wie der Mensch 2 Arme hat, sind so 2 Volksteile, die zusammengehörten, Meder und Perser. Das Reich war geringer, sagt Gott. Das bedeutet vermutlich, die Könige hatten weniger Macht als der Nebukadnezar. Und wie sich das erfüllt hat, das finden wir noch im Buch Daniel selber. Im Kapitel 5 könnte man das jetzt nachlesen. Und das hat sich ereignet im Jahr 539 vor Christus unter dem persischen König Kyrus. Und auch da, Gott hat seinen Namen schon offenbart, 150 Jahre, bevor er an die Macht gekommen ist. Nur bevor Babel zur Weltmacht geworden ist, hat Gott schon vom König Kyrus geredet, dem König vom Medo-Persischen Reich. Also nochmal, unser Gott schreibt Weltgeschichte im Voraus. Da dürfen wir neu staunen drüber. Und das Medo-Persische Reich, das ist eben der Teil aus Silber, das ist etwa 200 Jahre bestehen geblieben. Es hat 330 vor Christus geendet. Und es ist abgelöst worden durch ein weiteres, durch ein drittes Reich. Gemeint ist das griechische Reich. Der Alexander der Große, so hat der König geheissen, der hat das Medo-Persische Weltreich besiegt im Krieg zwischen 334 und 330 vor Christus. Und auch diesen Kampf hat Daniel schon vorausgeschildert. Wir werden nächste Woche darauf kommen, aus Daniel 11 zum Beispiel. Und in Daniel 8 hat er namentlich gesagt, wie die beiden Reiche heissen werden, Medo-Persien und Griechenland. Obwohl Babel immer noch an der Macht war. Er hat bereits gewusst, dann kommt Medo-Persien, dann kommt Griechenland. Und dann steht, dass das Reich über die ganze Welt herrschen wird. Der Alexander der Große hat innerhalb von 12 Jahren die ganze damalige Welt, 3 Kontinente von Europa über Afrika bis nach Indien erobert. Es steht, dass der Wert vom Dritten Reich noch geringer, oder man sieht, dass der Wert vom Dritten Reich noch geringer ist. Von Gold zu Silber zu Erz. Ja, der Alexander ist bereits nach 12 Jahren Regierung gestorben, im Alter von nur 32 Jahren. Und nach seinem Tod hat es Machtkämpfe gegeben unter seinen Generälen. Und sein Reich ist aufgesplittert worden in 4 Teile. Darum das griechische Reich weniger grosse Herrlichkeit als die vorherigen. Und auch das hat eben Daniel beschrieben, mehr als 200 Jahre bevor es passiert ist. Und Geschichte kann nur bestätigen, was im Buch Daniel steht. Und darum hassen alle Bibelkritiker das Buch Daniel. Sie sagen, es ist unmöglich, dass das zu dieser Zeit geschrieben worden ist, weil das kann kein Mensch wissen. Und sie haben recht, das kann kein Mensch wissen, aber Gott weiß es. Und so kommen wir zu den Versen 40 bis 43. Und ein viertes Königreich wird sein, so stark wie Eisen, ebenso wie Eisen alles zermalmt und zertrümmert und wie Eisen alles zerschmettert, so wird es auch jene alle zermalmen und zerschmettern. Dass du aber die Füße und Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen bestehend gesehen hast, bedeutet, dass das Königreich gespalten sein wird. Aber es wird etwas von der Festigkeit des Eisens in ihm bleiben, gerade so, wie du das Eisen mit lehmigem Ton vermengt gesehen hast. Und wie die Zehen seiner Füße teils aus Eisen und teils aus Ton waren, so wird auch das Reich zum Teil stark und zum Teil zerbrechlich sein. Dass du aber Eisen mit Tonerde vermengt gesehen hast, bedeutet, dass sie sich zwar mit Menschensamen vermischen, aber doch nicht aneinander haften werden, wie sich ja Eisen mit Ton nicht vermischt. Also da geht es ums vierte Reich, es wird in zwei Teile beschrieben. Erstens bei, die beschreiben die Vergangenheit, und zweitens die Füße, die beschreiben die Zukunft. Im Vers 40 wird uns das historische römische Reich beschrieben. Es ist im ersten Jahrhundert vor Christus an die Weltmacht gekommen. Es hat geherrscht, wo der Herr Jesus auf der Welt war. Also die Oberschenkel aus Eisen stehen für das römische Reich. Es war ein starkes Reich, das alles zermalmt hat. Die Legionen, die römischen, hatten eiserne Rüstungen und sie haben wirklich alles im Boden gestampft. Ein Land nach dem anderen ist erobert worden. Und das römische Reich ist so lange Weltmacht geblieben wie kein anderes Reich, nämlich mehr als 500 Jahre. Und darum, die Beine sind auch der längste Teil vom Körper, vielleicht sind auch darum eben die Beine für diesen Teil auch ganz passend. Beide zeigen uns aber auch, dass es eine Trennung gegeben hat in diesem Reich, in ein oströmisches und in ein weströmisches Reich. Das ist im Jahr 395 nach Christus passiert. Dort ist ein Kaiser gestorben, Theodosius hat er geheißen, und seine Söhne haben sich die Regierung aufgeteilt. Der eine im Osten, der andere im Westen. Und so hat das weströmische Reich noch existiert bis ins Jahr 476 nach Christus und das oströmische Reich sogar noch länger. Das ist im Jahr 1453 gefallen, wo Konstantinopel erobert worden ist durch die Osmanen. Und damit endet die erfüllte Prophetie. Es hat nach dem Zerfall vom römischen Reich kein weiteres Weltreich mehr gegeben. Und darum ist das, was ab Vers 41 kommt, noch zukünftig. Und das bedeutet, dass aus dem römischen Reich heraus nochmal ein Weltreich auftreten wird, wo da sein wird, wenn der Herr Jesus zurück auf die Erde kommt. Das deutet die Füsse und die Zehen an. Es ist ein zukünftiges Reich, wo 10 Beherrscher haben wird. Die 10 Zehen, die finden wir in einem anderen Bild, auch in Offenbarung 17. Ich möchte uns das vorlesen, weil dort erfahren wir noch ein bisschen mehr darüber, warum das eben 10 Könige sind. In Offenbarung 17, dort werden sie mit Hörner verglichen. Da steht, Offenbarung 17, ab Vers 12, und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Reich empfangen haben. Aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Diese haben einen einmütigen Sinn und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen. Denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige. Und mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Ist jetzt ein bisschen kompliziert, ich probiere es noch ein bisschen einfacher zu erklären. Wir erfahren, dass 10 Könige herrschen werden, wenn der Herr Jesus zurückkommt auf die Erde. Und sie werden zuletzt alle ihre Macht einem Mann übergeben, am Antichrist. Und sie werden gegen den Herr Jesus kämpfen und besiegt werden. Das ist in Offenbarung 17, Vers 12 bis 14 in Kurzform gesagt worden. Und es steht da, dass die Füsse und die Zehen aus einer Mischung von Ton und Eisen bestehen. Sie haben die Stärke von Eisen und gleichzeitig auch die Schwäche von Ton. Die beiden Elemente heben auch nicht fest zusammen, sie bilden keine feste Einheit. Und so wird das Reich eben verwundbar sein. Und da gibt es verschiedene Meinungen dazu. Ich möchte einfach zwei dazu sagen, was das könnte bedeuten. Eine mögliche Auslegung ist, die ich sehr gut mir vorstellen könnte, ist, dass Machthaber eben verbunden werden, die nur oberflächliche Einheit bilden. Man sieht, dass es ein bisschen andeutungsweise heute auch in Europa, in der EU, also es sind Länder, die zusammengehören, aber gleich nicht so ganz. Und eine andere mögliche Erklärung ist, dass Eisen und Ton wie eine Vermischung sind von Diktatur, also das eine alles vorgibt, und Demokratie, die das Volk bestimmt. Und das haben wir ein bisschen auch erlebt im letzten Jahr, in den letzten Jahren in der Corona-Krise. Das hat eine Krise gegeben von einer Vermischung von Demokratie und Diktatur. Und das ist etwas sehr Unstabiles. Aber was wir wissen, das letzte Reich wird keinen Nachfolger mehr haben. Genauso wie das erste Reich keinen Vorgänger hat. Also die Zeit der Heiden hat angefangen mit dem Nebukadnezar und es endet mit den Zechen. Dann ist es fertig. Und so hat der Nebukadnezar all die Weltreiche in einem Bild gesehen. Es waren verschiedene Materialien, die Reiche sind nacheinander gekommen, aber sie haben alle zu der gleichen Körperschaft gehört. Es war ein Bild, das Bild von einem Körper. Also das steht für die menschliche Herrschaft, wo der Mensch tut und lässt, was er für richtig hält. Und nach aussen sind die Weltreiche immer grösser geworden, aber aus Gottes Sicht immer unstabiler und immer wertloser. Also klare Abwärtsentwicklung, eine Wertminderung, das ist Gottes Sicht. Die Sicht vom Mensch ist, es wird alles besser. Wir entwickeln uns höher. Gottes Sicht ist, es geht genau in die andere Richtung. Und während dieser Zeit der Heiden haben immer wieder Menschen Herrschaft ausgeübt, die Gott ihnen verliehen hat. Aber der Mensch hat immer drin versagt. Kein Weltreich hat können Gerechtigkeit und Frieden schaffen. Es hat noch nie Frieden gegeben auf dieser Welt über längere Zeit. Jedes Reich hat sich auch versündigt an Gott und ist darum ersetzt worden durch ein anderes. Und nochmal etwas Wichtiges. Jedes von diesen Reichen hat Herrschaft über Israel ausgeübt. Israel wird erst frei sein, wenn der Herr Jesus wiederkommt und auf dieser Erde regiert. Und dann kommen wir zu den Versen 44 und 45. Da lesen wir, wie das letzte Weltreich eben abgelöst wird. Das ist das Herzstück vom Text. Also jetzt lohnt es sich nochmal einfach voll dabei zu sein. Vers 44 und 45. Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Ganz so, wie du gesehen hast, dass sich von dem Berg ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden losriss und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Ja, das hat der Nebukadnezar sollen wissen. Es ist ums Ende der Tage gegangen, hat der Daniel am Anfang gesagt. Also nicht am Nebukadnezar, sein Reich war das Letzte, sondern eben Gottes Reich. Der äußerliche Glanz von dieser Weltherrschaft, der wird schon sehr bald zu Ende gehen. Zuerst sehen wir, dass das Standbild zur Zeit der Zechen zerstört wird, also in den Tagen der letzten 10 Könige. Es ist ganz eindeutig noch zukünftig, weil es hat noch nichts Sottiges gegeben bis jetzt. Und wir sehen aber auch, dass das ganze Bild zerstört wird, nicht nur die Füße. Der Stein fällt auf die Füße in dieser Zeit vom letzten Königreich. Aber es wird alles Böse, was von diesen 4 Weltreichen noch übrig ist. Und das wird viel sein. Das wird weggetan werden. Es wird keine menschliche Herrschaft mehr geben. Und wir haben gelesen, dass es ohne Zutun von Menschen passieren wird. Gott wird es tun, und zwar durch ein Wort. Durch ein Wort, das aus dem Maul vom Herrn Jesus kommen wird. Er wird reden und es wird passieren. Es braucht keine menschliche Hilfe, um Gottes Plan auch auszuführen. Und so ist der Stein ein Bild für den Herrn Jesus. Unsere Bilder sind englisch, darum tue ich es aber gleich daher, wo das beschrieben wird, für was die einzelnen Elemente stehen. Also der Stein ist ein Bild für den Herrn Jesus. Und es gibt verschiedene Stellen in der Bibel, die vom Eckstein reden. All diese Stellen werden im Neuen Testament auf den Herrn Jesus angewendet. Und die Juden, sie sind auf den Stein gefallen. Er war ihnen ein Stein vom Anstoss gewesen. Die Heiden werden von dem Stein zermalmt, wenn er auf sie fällt, haben wir gelesen. Und Kinder Gottes, sie werden auf dem Stein auferbaut, zum Haus Gottes. Also letztendlich wird sich alles zu unserer Haltung, dem Stein gegenüber, dem Herr Jesus gegenüber, entscheiden. Und der Stein kommt von oben, das bedeutet eben, Christus wird vom Himmel her als Richter über alle Königreiche auf die Welt herabkommen. Er wird das ganze Bild von der menschlichen Regierung zerstören und alle Bosheit von der menschlichen Herrschaft wird dann fertig sein. Und das Ende wird das sein, was im Vers 44 steht. Wenn die menschliche Herrschaft weggetan wird, dann richtet Gott das Königreich auf, wo nie mehr zerstört und nie mehr fertig sein wird. Sein Reich wird von keinem anderen Reich mehr abgelöst werden. Es besteht aus einer tausendjährigen Phase auf dieser Erde und einer ewigen Zukunft in einer Neuschöpfung. Und es steht, sein Reich wird die ganze Erde umfassen, erfüllen, wie der Berg, der die ganze Erde erfüllt hat. Das Reich wird vom Herrn Jesus selber regiert werden. Die ganze Welt wird ihn erkennen. Er wird herrschen über Israel und über alle Nationen. Und jetzt sehen wir, die menschliche Herrschaft, sie bringt Ungerechtigkeit und Krieg. Das ist, glaube ich, nicht übertrieben, wenn man das sagt. Und die Herrschaft vom Herrn Jesus, sie wird Gerechtigkeit und Frieden bringen. So steht es auch im Jesaja 9, Vers 6, ganz ein wichtiger Vers, möchte uns das vorlesen. Die Mehrung der Herrschaft und des Friedens wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. So sagt's der Herr. Ja, viele Menschen wollen Geschichte schreiben. Aber Geschichte wird genau so enden, wie es Gott vorgesehen hat. Unser Gott kennt Geschichte im Voraus. Er kennt von Anfang an das Ende. Er nennt uns den Anfang und das Ende von der Herrschaft der Heiden. Und das kann uns Trost geben, wenn wir manchmal eben unter dieser Ungerechtigkeit von dieser Welt leiden, wenn wir sehen, was alles passiert. Das Ende wird herrlich sein. Christus wird regieren. Das ist das Ziel der Weltgeschichte. Und wir wollen neu unser Vertrauen auch ausrichten auf den, der Geschichte lenkt und zu seinem Ziel auch führt. Er allein wird die Zeit der Heiden beenden. Er allein wird gerecht regieren. Und auf das warten wir, auf das hoffen wir. An dem wollen wir festheben. Und so hat Daniel seine Auslegung beendet, damit, dass er erklärt hat, dass es Gott war, wo der Nebukadnezar das alles wissen lassen hat. Kein Götz und kein Weiser von Babel hat das offenbaren können. Aber Gott tut nichts, ohne dass er es nicht seinen Propheten offenbart hat. Also wir dürfen alles wissen. Und der Daniel hat auch noch gesagt, dass die Deutung feststeht. Das heisst, absolut 100% vertrauenswürdig ist. Und für den Nebukadnezar ist das alles noch zukünftig gewesen. Er hat das nicht überprüfen können. Aber wir haben viel mehr. Wir haben das Vorrecht, dass wir sehen können, dass sich Verse 37 bis 40 bereits erfüllt haben. Und wie hätte ein Mensch das können im Voraus wissen? Und wir dürfen staunen, wie zuverlässig Gottes Wort ist. Und wenn wir das wissen, dann wissen wir auch, dass sich das noch erfüllen wird, was noch in der Zukunft ist. Also die Verse 41 bis 45. So wahr Gott lebt, wird das auch noch Realität werden. Ja, und so finden wir das, was wir wissen müssen über die Zukunft, eben nicht in den Medien oder bei den Meinungsmachern von dieser Welt. Auch nicht bei Telegram, sondern allein in Gottes Wort. Es wird sich erfüllen, mit Garantie. Wir wollen darum noch unseren zweiten Lernvers miteinander einfach lesen. Den tun wir jetzt nicht auswendig aufsagen, aber wir tun es doch lesen miteinander. Der steht im Jesaja 46, Vers 10. Ich lese ihn einmal vor und dann würden wir ihn miteinander lesen. Mein Ratschluss soll zustande kommen. Und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen, sagt Gott. Miteinander. Mein Ratschluss soll zustande kommen. Und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Und so endet Daniel 2 damit, dass der Nebukadnezar beeindruckt war von dem, was er gehört hat. Er hat Daniel geehrt und auch Daniel sein Gott. Er hat dann erkannt, dass der Gott von Daniel grösser ist als seine Götter. Dass er grösser ist als alle Könige. Weil er eben Geheimnisse offenbaren kann. Und dann hat er Daniel beschenkt und hat ihm eine grosse Ehrenposition gegeben. Daniel hat Gott geehrt vor dem Nebukadnezar und jetzt ist Daniel selber geehrt worden. Aber wie wir bereits gesehen haben, er hat seine Ehre eben geteilt. Er hat gebeten, dass er seine Freunde an diesen Vorrecht teilhaben dürfen. Ja, und jetzt können wir uns fragen, wer wird dann dabei sein, wenn der Herr Jesus das Reich aufrichten wird, von dem er geredet hat? Die Antwort ist ganz einfach. Nur die, die glauben. Die Gläubigen aus dem Alten Testament werden dabei sein. Die Gläubigen aus dem Gemeindezeitalter. Die Juden, die sich bekehren werden in der Trübsalszeit. Und auch die anderen aus den Heiden, die zum Glauben kommen in dieser letzten Zeit auf dieser Erde. Alle, die erkannt haben, dass sie aus sich selber heraus nicht gerecht sind vor Gott. Alle, die den Herr Jesus um Vergebung für ihre Sünden gebeten haben. Alle, die dem Herr Jesus die Herrschaft über ihr Leben übergeben haben. Die werden in das Reich eingehen. Ihnen gilt die herrliche Zukunft im Reich Gottes. Ja, und zu was ladet uns das Wissen ein? Zuerst einmal ganz einfach dazu, dass wir uns die Frage stellen, werde ich in dem Königreich Gottes dabei sein? Habe ich den rettenden Glauben, der mich in sein Reich eingehen lässt? Wo verbringst du deine Ewigkeit? Und dann kann ich nur wiederholen, für alle die, die wissen, dass sie dabei sein werden. Das habe ich schon mehrmals gesagt und ich sage es gern wieder. Wir wollen unser Leben überdenken, unser Leben vom Ende her anschauen. Die Erde wird sehr schnell vergehen. Alles, was vor den Menschen gross und bedeutend ist, sogar das gewaltige Standbild, es wird verbrechen. Und was wird zählen, wenn Christus sein Reich aufrichten wird? Was wird wichtig sein? Wo sind deine Schätze? Wo sind meine Schätze? Wo sind unsere Prioritäten? Wir wollen uns aber auch freuen, dass sich Gottes Wort erfüllen wird. Sein Reich kommt und wir dürfen dabei sein. Wir haben eine lebendige Hoffnung in einer Zeit, wo viel Hoffnungslosigkeit herum ist. Und wir wollen auch lernen von Daniel seiner Treue. Sein Glaube hat sich bewährt in einer grossen Not. Nehmt doch das Blatt mit, leset zuhause nochmal die Stellen oder was ihr dazu geschrieben habt. Das sind ganz wertvolle Punkte, auch wie sich der Glaube bewähren kann, wie der Glaube lebendig wird. So möchte ich abschliessen, ja, mit Gebet. Ja, Herr Jesus, danke vielmals für das Wissen, das wir haben aus deinem Wort, gerade aus dem Buch Daniel, wenn wir es auch als Gesamtheit lesen. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du dein Reich aufrichten wirst, dass nicht die menschlichen Reich das Letzte sind, sondern dass dein Reich am Schluss wird stehen, wo Gerechtigkeit und Frieden auch herrschen wird. Danke, dürfen wir wissen, dass sich dein Wort auch erfüllen wird. Danke auch für das Vorbild von Daniel, das wir gesehen haben, das uns auch herausfordert, ja, ähnlich umzugehen, auch mit Situationen, wo wir in Schwierigkeiten sind. Hilf uns zu lernen von Daniel, auch alle Nöte so vor dir auszubreiten, dich im Gebet zu bestürmen, zusammen auch mit anderen, die dich auch lieb haben. Und hilf uns auch, dass wir auch lernen, wie der Daniel, alle eher dir zu geben. Ja, im Gebet, aber auch vor den Menschen. Ja, und ich möchte dich bitten, dass auch das Wissen um die Zukunft uns hilft, auch unsere Prioritäten richtig zu setzen, dass wir uns neu einfach überlegen, was ist wirklich wichtig in meinem Leben, in unserem Leben. Und dass wir auch entschiedene Schritte machen können, ja, das Richtige erstreben können in dieser Zeit, wo wir drinstehen. Und so wollen wir dich auch bitten, um dein baldige Wiederkommen und dass wir bereit sein dürfen, wenn es so weit ist, dass jedes von unserer Gemeinde dabei sein darf, auch unsere Kinder, vom Kleinsten bis zum Grössten. Ja, schenk du, dass wir in dieser lebendigen Beziehung zu dir dürfen stehen und drin dürfen wandeln. Amen.
Ja, mir geht es so, dass ich mich nach dem Mäuz, das wir gehört haben, einfach von Herzen freue. Dass ich persönlich den Gott darf kennen darf, der jedes Herz so gut kennt, der sein Reich wird einrichten wird. Und ich bin mir ganz sicher, was uns am unbeschreiblichsten wird vorkommen, was wir als Menschen fast nicht genug geniessen können, uns freuen darüber, wird sein, wie gross das der Unterschied ist zu dem, was wir jetzt kennen als Leben, als Mensch und zu dem, was wir werden sehen, was unter der Herrschaft von unserem Herr wird sein. Der Unterschied wird so gewaltig gross sein, wie Christus hast. Mit einem Reich von völliger Gerechtigkeit und Frieden und Glück und Harmonie und Herrlichkeit. Das, was die Menschheit immer sich gesehnt danach, dass dieser Unterschied wird gewaltig sein. Und der zweite Punkt, der mich so berührt hat, wieder neu zu verstehen, wie Gott alles kennt. Die Vergangenheit, nicht nur die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Er kennt dies und mein Innerste, unser Herz. Was bedeutet das Herz? Gefühl. Unsere ganze Gefühlswelt. Er kennt unsere Gedanken. Er kennt sogar unsere Träume. Ist das nicht unfassbar? Das ist unser Gott. Und dieser Gott hat uns bewiesen, wie sehr dass er uns liebt und will, dass wir dürfen gerettet und in ewiger Gemeinschaft mit ihm sein durch das Hergeben von seinem Sohn Jesus. Ja, machen wir es auf, ziehen wir näher zu unserem Gott, näher zu ihm. Es ist das Beste, was wir machen können, weil die Welt rast auf das Gericht zu. Exponentiell hat man manchmal das Gefühl, wie sich die Ereignisse überschlagen. Wir wollen zum Schluss noch das Lied 105 singen. Herr Jesus, bleibe bei uns. Ja, wir stehen noch auf. Ich lese gerne noch eine wichtige Stelle in diesem Zusammenhang aus dem 1. Korinther 1. Wir aber verkündigen Christus, den Gekreuzigten oder als Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Heiden eine Torheit, denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Heiden, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Damit sich vor ihm kein Mensch rühme. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen. Dass du Gottes Kraft, Gottes Weisheit bist und dass wir dürfen wissen, was das bedeutet hat für dich, der gekreuzigt zu werden, der Abschaum, der die Sünde der ganzen Welt auf sich nimmt, verachtet und verhöhnt und verspottet von dieser Welt und doch der das der Ausgangspunkt wurde für unsere Rettung, für unseren Frieden, die Versöhnung mit dem himmlischen Vater, den wir haben dürfen. Wir danken dir, du guter Hirt, du treuer Herr und Heiland, für den Weg, den du bist gegangen, uns voraus, damit wir realisieren, dass auch unser Weg in der Niedrigung wird sein, auf dieser Erde, in der Tiefe, in der Demut, im Zerschlagensein sehr oft, aber doch im Wissen, dass du unser Gott und Herr bist, dass du willst erhöhen zur richtigen Zeit, dass du alles Erhöhte willst erniedrigen und das, was niedrig ist, willst erhöhen. Wir loben und preisen dich, dass du der gewaltige Gott bist, der Stein, der sich wird lösen und wo alles wird vorbereiten, so dass sich die Schöpfung freut darüber. Sie wartet jetzt darauf, auf der Lösung, auf die Befreiung von der Sünde und von Sklaverei. Wir danken dir, Herr, dass schon bald wir das dürfen sehen. Bitte hilf du unser Leben, dir ganz herzugeben, uns zu lösen von allem Irdischen und nach dem zu trachten, was bei dir ist. Herr, stärk du es jedes, komm du mit uns, bewahr und behüt du und hilf, dass wir dürfen ein helles Licht sein in der Umgebung, in der wir leben. Amen.